Wir arbeiten genauso viel oder vielleicht manchmal eben ja sogar mehr dieses Quäntchen, weil wir beweisen wollen, dass wir das schaffen. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, dass ihr Frauen euch echt Gedanken darüber macht, was ihr verdienen wollt und euch umhört.
Hi und willkommen zurück bei My T-Girls Talk, dem Ort für inspirierende Geschichten und Technologien. Ich bin Lena und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unterstützt wird wie jede Woche die Folge von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Schaut euch auf jeden Fall mal deren Karriereseite an. Das ist bereits unsere 6. Folge. Wie fandet ihr die ersten 5 Folgen? Was war euer größtes Learning? Nutzt gerne dafür die Kommentarfunktion bei Spotify. Die letzte Folge mit Claudia Plattner war einer meiner Lieblingsfolgen. Ich konnte richtig in das Thema Cybersecurity eintauchen. In der heutigen Folge tauchen wir in die Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge von Petra Clemens ein, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Petra ist CIO des Jahres 2024 und CIO bei Carriot, dem Softwarehersteller von Volkswagen. Sie hatte außerdem berufliche Stationen bei Konzernen wie Otto und Olympus. Gestartet ist sie mit einer Ausbildung. Sie hat Erfahrung in männerdominierten Branchen und wir sprechen über Leadership. Bevor aber Petra ihre Tipps mit uns teilt, übergebe ich an Anna mit dem Fakt der Woche. Und Xisa stellt euch natürlich am Ende der Folge wieder einen Beruf vor.
Hi, Anna hier. Wusstet ihr, dass die erste Person, die ein Auto über eine lange Strecke fuhr, Bertha Benz, die Frau von Karl Benz, dem Erfinder des Automobils war? Ihre Fahrt im Jahr 1888 über 106 Kilometer war ein entscheidender Moment in der Geschichte der Automobilentwicklung und half, das Auto populär zu machen. So viel zum Thema Frauenpower.
Heute bei uns im Podcast Petra Clemens, CIO von Carriot. Liebe Petra, schön, dass du heute hier bist.
Danke, Lena, dass du mich eingeladen hast.
Lass uns doch mal ganz am Anfang starten, nämlich bei deinem Studium. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Wie hast du damals deine Studienentscheidung getroffen?
Ehrlicherweise habe ich angefangen, erst mal eine Ausbildung zu machen, weil mein Vater meinte, Kind, mach was Vernünftiges, lern was Vernünftiges. Und ich habe erst mal Kauffrau für Bürokommunikation gelernt und fand das so wahnsinnig langweilig, dass ich danach dachte, ich muss noch unbedingt was anderes machen. Und spannenderweise, ich will ja auch ganz ehrlich und offen sein, wie ich das gemacht habe, war es so, ich komme ja aus der DDR, ich bin quasi ein DDR-Arbeiterkind und wir hatten nicht ganz so viel zu Hause. Und ich hatte für mich irgendwann mal selber den Wunsch, dass ich gerne mal mehr hätte als das, was wir hatten. Ja. Und dann bin ich mit dem Gedanken, habe ich die Universitäten abgeklappert und habe halt festgestellt, naja, alle sagen, IT ist genau das, was man im Moment studieren sollte, das ist die Zukunft. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich mich für Wirtschaftsinformatik ein. Und ganz ernsthaft, ich hatte keinerlei Kenntnisse von Programmieren oder Sonstiges. Das war, ich finde, eine sehr mutige Entscheidung, die sich aber komplett gelohnt hätte.
Ich wollte gerade sagen, Sie hatten ja recht. Das war die Zukunft. Es war der richtige Weg. Sehr spannend, das zu hören von dir, dass du dich ja da so informiert hast. Ich fand das auch in der Schule so schwierig, irgendwie da eine Entscheidung zu treffen, weil man ja auch heutzutage ja noch irgendwie noch mehr Möglichkeiten hat. Dann noch duales Studium und welche Entscheidung man dann da wie treffen kann. Würdest du heute wieder Wirtschaftsinformatik studieren oder gäbe es einen anderen Studiengang, den du heute präferieren würdest, wenn du nochmal neu starten würdest?
Nee, ich würde genau alles so machen, wie ich es gemacht habe, ehrlicherweise. Also ich bin ja manchmal selbst überrascht über all die Dinge, die so passiert sind in meinem Leben und ich würde alles genauso wieder machen, absolut. Ich würde vielleicht nicht die Ausbildung machen, obwohl andererseits hat die mich so ein bisschen gelehrt, dass es das eben nicht ist, ne? Und dass man daraus lernt man ja auch, dass dann der nächste Schritt kommt. Und das Studium war absolut richtig.
Sehr schön. Wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter?
Also ich habe ja dann, ich habe an der FHTW studiert, heute heißt sie, glaube ich, HTW in Berlin. Und das ist ein Studiengang, der auch aus dem Praxissemester besteht. Und das habe ich bei Daimler Chrysler in Stuttgart gemacht und habe am Web-Frontend-Entwicklung und Tracking gearbeitet und habe dort aber eben auch als Werkstudentin dann auch noch gearbeitet. Und dann war das eben so, dass man, wenn man in Stuttgart arbeitet, gibt es genau dasselbe nochmal in Asien, nämlich in Singapur. Und mit denen habe ich ganz eng zusammengearbeitet und dann sagten die irgendwann, willst du nicht am Ende des Studiums zu uns kommen? Wir nehmen immer quasi Praktikanten auf. Und ich so, oh, nach Singapur, in die große, weite Welt. Also ich war ja noch gar nicht weit rumgekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Also, und dann haben wir den Vertrag recht schnell unterschrieben. Und dann musste ich auch wirklich als Erste im Studium meine Diplomarbeit abgeben, verteidigen, damit ich zu dem Zeitpunkt, wo quasi den ihr Praktikant weggeht, dass ich dann pünktlich in Singapur bin. Das war ganz schön stressig für mich. Aber das war der nächste große Schritt. Und ich glaube übrigens auch einer der Schritte, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
Das war ja dann Automobilbranche und du bist ja heutzutage auch noch in der Automobilbranche quasi. Gab es noch Zwischenstationen oder hat dich das so geprägt, dass du immer bei den Autos geblieben bist?
Es gab noch richtig viele Zwischenstationen bei mir. Also man muss ja sagen, also da, wo ich heute bin, ist man sicherlich auch, vor allem, wenn man viel Erfahrung sammelt. Also ich habe eine ganze Menge in diesen 20 Berufsjahren gelernt. Also ich war erst in Singapur und habe da dann eben dieses Step-Tracking gemacht. Ich bin dann noch nach Malaysia gegangen danach. Mhm. Also 8 Monate später hatte ich den dann CIO von Mercedes-Benz in Malaysia kennengelernt und der meinte, hey, wir suchen immer Leute. Und dann habe ich da Software entwickelt und zwar für Carriage Autoline, ist so ein SAP-Pendant für Autoindustrie gewesen. Und habe das auch nochmal 7 Monate gemacht und habe da in verschiedenen Mercedes-Benz Autohändlern habe ich die Software implementiert und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich was ganz anderes gemacht und bin in eine Bank gegangen und zwar zur Citibank. Das war aber gar nicht meins. Also das war nicht, weil Citibank nicht wahrscheinlich ein toller Arbeitgeber ist, sondern weil dieses gesamte Gefühl für mich nicht gepasst hat. Ich habe mit sehr vielen Frauen zusammengearbeitet. Direkt unter dem CIO fand ich eigentlich ganz toll, weil ich da ganz viel lernen konnte. Aber das hat mich nicht abgeholt. Also da war ich auch gar nicht lange, ich glaube 1,5 Jahre und habe dann für mich entschieden, dass das nicht das ist, was ich möchte. Und bin dann wieder zurück in meine Heimat gegangen, nämlich nach Berlin, da wo ich hergekommen bin. Und war dann bei Yamba, dieser Klingeltonhersteller, habe ich das Release-Management aufgebaut. Das war eine richtig spannende Zeit. Also in einem Startup zu arbeiten, ist etwas ganz anderes als alles, was ich vorher kannte. Ich kam ja aus der Konzernwelt. Citibank ist auch sehr ähnlich wie Konzernstrukturen gewesen. Und als ich dann zu Yamba gekommen bin, war es, das Arbeiten war hart, aber es war eigentlich immer verbunden mit Party machen. So. Also das war eine ziemlich coole Erfahrung. Ich habe da das erste Mal auch Führungserfahrungen gesammelt, weil ich ja mein eigenes Team aufbauen durfte. Ich habe das Release-Management gemacht. Das war extremst verantwortungsvoll, weil wir auf der ganzen Welt ja immer also unsere Web- und Web-Applikationen live gebracht haben. Aber es war ein ganz tolles Zusammenspiel zwischen allen. Viele junge Menschen, hochmotiviert, alle hatten Bock. Und wenn wir dann erfolgreich was live gebaut haben, haben wir immer Party gemacht. Und das verbinde ich irgendwie auch immer noch mit Yamba. Ich habe auch immer noch Freunde aus dieser Zeit, mit denen ich mich immer noch treffe. Das war schon eine ziemlich coole Zeit. Und dann bin ich wieder zurück in den Konzern gegangen, nämlich zu Otto, nach Hamburg.
Ah, ja.
Und habe da erst als Projektleiterin angefangen und habe da einige Stationen noch durchgemacht. Auch dann in Führung auf jeden Fall.
Ja, das Jamba klingt auf jeden Fall so, wie man sich Startup-Leben auch vorstellt.
So war es, wirklich. Aber ich war jung, das ging gut.
Sehr gut. Was hast du dann bei Otto gemacht? Also vielleicht für alle Zuhörerinnen, die Otto nicht kennen. In Hamburg kommt man ja um Otto nicht herum, aber vielleicht außerhalb kennen das vielleicht nicht alles. Ja, ein Online-Versandhändler inzwischen ja noch als Katalog gestartet. Was war da deine Rolle?
Also es war so, dass ich damals erstmal als Projektleiterin, als Senior Projektmanagerin angefangen hatte. Es war so meine bewusste Entscheidung. Ich hatte, nachdem ich die ersten Führungserfahrungen gesammelt hatte, das Gefühl, oh, das ist ganz schön schwierig. Und vielleicht können wir darüber ja auch nochmal reden, weil ich glaube, alles, was man tut, das bringt einen mal ein Stück weiter. Und man muss eben auch mal für sich lernen, ist das was für mich oder nicht? Und ich dachte in dem Moment, oh, das ist es nicht. Ich hatte irgendwie, glaube ich, 11 Mitarbeiterinnen und das war mir einfach, ich hatte das Gefühl, ich muss auf jeden Einzelnen eingehen und dachte, das ist mir zu viel. Ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt und habe dann gesagt, okay, ganz bewusst, ich mache erstmal wieder Projekte. Ja, das kann ich, da bin ich gut drin, da habe ich nicht so viel Verantwortung, also zumindest keine personelle Verantwortung und habe dann eben wirklich die großen Projekte bei Otto angefangen zu machen und bin dann aber wirklich, ich glaube, 3 Monate später hatte ich schon wieder mein Team, neues. Also es war irgendwie so, als ob alle Leute in mir immer Führungspersönlichkeit gesehen haben und da war es dann aber auch so, dass ich einen Coach an die Hand gekriegt hatte. Also es war so, dass man mir bei Otto geholfen hat, in diese Führungsrolle reinzukommen. Und dann habe ich gemerkt, oh doch, liegt mir ja doch eigentlich ganz gut. Und habe dann eben ein Team übernommen und dann ging die Entwicklung aber weiter. Ich bin dann aber auch in der Zeit schwanger geworden. Habe dann 1,5 Jahre Auszeit genommen und als ich dann wiedergekommen bin, musste ich mich leider bei Otto erst wieder neu finden. Also das, die Stelle, die ich hatte, war nicht mehr da. Die waren neu besetzt, die wollten sie mir auch nicht zurückgeben. Das war ein bisschen, also ich habe immer gedacht, mir passiert das nicht und bei Otto passiert das auch nicht. Leider ist es da passiert. Wir haben das aber auch relativ gut aufgearbeitet. Ich habe ja auch viele Kontakte noch zu Otto und ich hatte das Glück, dass mich mein damaliger Chef aber dann wieder auf eine Führungsposition besetzt hat. Und ich durfte dann, und das war richtig, richtig spannend für mich, das Rechenzentrum mit optimieren. Das heißt, Otto hat ja hausinterne eigene Rechenzentren. Damals waren es noch 2, heute ist es, glaube ich, 1 mit einem noch draußen und natürlich viel im Cloud-Service, die sie nutzen. Und ich durfte dort das aufbauen, das zu optimieren. Und das war super spannend. Das heißt, ich habe ein großes Team bekommen, ich durfte mir meine Service-Anleiter einstellen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir Prozesse optimieren, dass ich ganz eng mit denen Infrastrukturleuten zusammengearbeitet habe. Wir haben auch outgesourced, was natürlich nicht immer so beliebt ist in der IT, das muss man dazu ja auch sagen. Ist immer so, dass man dann doch immer mal wieder an seine Grenzen geht oder eben auch ja Leute vielleicht, die das nicht gut finden, überzeugen muss von den Dingen, dass man das andere Dinge ja besser können als wir und wir uns auf das konzentrieren sollten, was wir können. Das war eine ganz spannende Aufgabe. Das war ganz gut. Da war ich fast 10 Jahre. Also ne, ich habe ja vorher viel Bewegung gehabt und war bei Otto wirklich lange. Und bin dann aber auch noch weitergezogen, nämlich zu Olympus, dem MedTech-Company aus Japan. Und da war ich verantwortlich zuerst für das gesamte Operations und ganz EMEA, also ganz Europa, für Infrastruktur. Das war eine wahnsinnig tolle Herausforderung für mich. Also es war auch gefühlt genau der richtige Schritt, wieder in diesem Konzern, der weltweit agiert, sehr international, wieder viel Englisch reden, ganz viele neue Kulturen kennenlernen und bin dann aber auch da wieder ganz schnell in eine andere Rolle gerutscht und habe da das internationale Outsourcing gemacht der Infrastrukturen weltweit. Und das war erstmal richtig spannend.
Sehr interessant, wie viele unterschiedliche Bereiche du gemacht hast, also von Softwareentwicklung über Projektmanagement, über Infrastruktur, eher ein bisschen hardwarelastiger.
Genau.
Wie bist du dann zu deiner ersten CIO-Rolle gekommen? Also wie war der Schritt für dich? War das danach Olympus? Was hast du da nochmal mitnehmen können?
Also Olympus war ja, wie gesagt, wahnsinnig spannend. Wir sind viel gereist, weil wir ja irgendwie weltweit alles aufnehmen mussten und dann kam Corona. Also das muss man ja auch nochmal vielleicht erwähnen, dass die Zeit zu Corona war plötzlich ja eine komplett andere. Also man musste Beziehungen dann aufbauen übers Internet, also über was wir jetzt hier gerade machen und sicherstellen, dass alles funktioniert und läuft. Das war gar nicht ganz so einfach, war aber auch interessant, weil man eben gemerkt hat, dass das Arbeiten anders sein kann als vorher. Und ich glaube, es war auch ganz wichtig für mein heutiges Arbeiten, weil ich finde dieses 5 Tage zum Beispiel im Büro sein vollkommen falsch, wenn man einfach das gar nicht braucht, um erfolgreich zu sein und um auch Ziele zu erreichen. Und diese kontroversen Diskussionen führe ich halt zum Beispiel auch sehr oft in meinem Alltag. Was ist wichtig, was ist falsch, was braucht es? Aber du hast ja gefragt, wie ich dann zu meiner ersten CIO-Rolle gekommen bin. Und das war ganz spannend. Also ich habe mich ehrlicherweise auf meine letzten Jobs überhaupt nicht mehr beworben. Also ich habe mich, ich bin quasi gefragt worden, ob ich zu Olympus kommen wollte. Natürlich habe ich dann auch meinen Lebenslauf hingeschickt, aber es war nicht so, dass ich mich aktiv beworben hatte. Und auch bei der Rolle in der VTG, meine erste CIO-Rolle, bin ich von einem Headhunter angesprochen worden, ob ich nicht Interesse daran hätte. Und ich dachte so, oh. Also es war für mich so, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass mein nächster Schritt eine CIO-Rolle sein könnte. Und als es war ganz witzig, der hat mir das geschickt und ich habe mir das durchgelesen und dachte so, boah, kann ich ja alles. Haken dran, Haken dran, Haken dran. Okay, Application Management jetzt nicht so sehr, aber es kann ja nicht so viel anders sein als all das, was ich bisher gemacht habe. Und dann habe ich ihm angerufen und habe gesagt, weil er meinte, kennen Sie vielleicht jemanden, der auf die Rolle passt? Und ich gesagt, ja, ich. Und er so, Gott sei Dank, das war die Antwort, die ich hören wollte. Und dann sind wir da die nächsten Schritte gegangen und haben dann eben die ersten Gespräche mit der Geschäftsführung von VTG geführt. Und ich habe sofort bemerkt, das könnte es werden. Also ich habe gemerkt, die brauchen Veränderungen, die brauchen ein bisschen was Jüngeres, die brauchen vielleicht auch eine Frau. Habe ich mir auch gedacht, dass das in so einer männerlastigen Domäne, VTG, ne, ist der größte europäische Güterwaggonvermieter. Sehr, sehr männerlastig, muss man dazu sagen. Und das war sofort so, dass ich dachte, boah, da kann ich wirklich einen Mehrwert schaffen. Und das war auch so ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, das wäre echt ein guter Schritt. Und das hat glücklicherweise VTG auch so gesehen und dann haben sie mich eingestellt.
Sehr spannend. Vielleicht können wir da dann jetzt nochmal auf deine Leadership-Erfahrung eingehen. Du hast das ja vorhin schon mal angesprochen, dass du in der ersten Rolle so gesagt hast, so war doch ganz schön viel und war auch vielleicht erstmal nicht deine richtige Rolle, weil natürlich Personalverantwortung ja vielleicht auch nochmal was ganz anderes als das operative Geschäft. Was waren deine Learnings daraus oder wie bist du da vorgegangen und ja, vielleicht, wie hast du deinen Leadership-Stil jetzt auch gefunden und lebst denn in deiner jetzigen Rolle aus?
Ja, also ich glaube wirklich, dass das ein Weg ist. Mhm. Ja, also ich glaube wirklich, dass man hat vielleicht intrinsisch schon, ne, man ist vielleicht schon ein guter Redner oder man schafft es eben mit guten Gesprächen, Leute vielleicht auf seine Seite zu ziehen, aber ich glaube, niemand ist von Geburt auf ein guter Manager oder ein Leader. Ja, daran glaube ich nicht, sondern man muss sich da entwickeln. Was mir geholfen hatte, war auf jeden Fall der Coach. Der hat für mich viel dazu beigetragen, zu verstehen, was ich schon gut mache oder wo ich noch rangehen kann. Ganz oft waren meine Führungskräfte ehrlicherweise keine große Hilfe. Bei dir haben immer oft gesagt, oh, du machst es super. Du bist so gut dabei. Und ich dachte, ja, dann kann ich mich ja gar nicht weiterentwickeln. Was einem aber ganz doll hilft, ist, seine direkten Manager oder seine Mitarbeiterinnen auch zu befragen und fragen, was brauchst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? Und dann zu gucken, wie matcht es mit dem, was ich eigentlich möchte, wofür ich stehe. Und ich stehe zum Beispiel, ich war noch nie Micromanager. Ja, also bei mir ist es so, ich gebe gern Ziele vor und dann reden wir darüber, ob alle anderen verstehen, was ich möchte, wohin ich möchte. Und wenn man sich dann einig ist und sagt, ja, ist total toll, dann entwickelt man eine Strategie daraus und man leitet Aufgaben ab, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und dann kannst du sagen, ne, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe und dann gibst du einen Zeitraum vor. Und dann sagst du immer, ich stehe immer zur Verfügung, wenn du Fragen hast, ich gehe auch immer wieder rein, ich versuche das zu verstehen, wo sie stehen. Man holt sich rechtzeitig ab, wenn man eben weiß, man ist am gewissen Punkt, wo man jetzt sein müsste, wie weit seid ihr. Aber ich bin überhaupt kein Fan von Kontrolle zum Beispiel. Also ich kontrolliere regelmäßig natürlich, wie sind die Arbeitsergebnisse, was können wir noch tun, was können wir besser machen, wo braucht ihr Hilfe? Aber ich mag es gar nicht, minutiös zu sagen, was muss man tun. Also ich glaube, ich bin sehr vertrauensvoll in dem, was ich gebe, weil ich vertraue den Leuten, dass sie ihre Aufgabe machen. Wenn ich aber auch zum Beispiel merke, dass sie es nicht so gut machen, dann gehe ich da auch sehr gezielt. Dann setze ich auch sehr klare Grenzen. Und ich bin auch sehr, sehr konsequent. Also ich merke schon, wenn wir in die falsche Richtung laufen, dann sage ich auch, okay, wir müssen jetzt hier einmal Luft holen, wir müssen durchatmen, wir müssen gucken, was richtig ist und was falsch ist, um dann zu sagen, dann gehen wir nochmal in eine neue Richtung. Ich finde Fehlerkultur wichtig. Also Fehler darf man machen. Aber man sollte drüber reden und man sollte gucken, dass man sie nicht zu oft macht und man muss gegensteuern. Und was ich in meiner Führungspersönlichkeit, die ich mittlerweile wirklich doch, glaube ich, auch an den Tag gelegt habe, sehr gerne mache, ist auch lachen. Ich lache auch gerne mal über mich. Ich mache auch echt Fehler und die sind manchmal wirklich doof. Und dann können wir da auch alle drüber lachen. Und ich rede auch explizit gerne darüber, damit die Leute merken, ich bin ja auch nur ein Mensch. Was mir oft begegnet ist in meiner Rolle, je höher du kommst, umso weiter entfernst du dich leider von den normalen Mitarbeitern. Und das finde ich persönlich ganz oft sehr, sehr schade. Also ich merke ganz oft, dass da so eine Hemmschwelle ist, auf mich zuzugehen oder mit mir zu reden, weil man irgendwie, ich weiß nicht, in diese Hierarchien immer geht und ich bin gar nicht so hierarchisch. Also zum Beispiel jetzt bei VTG haben wir auch immer die Teamleiter. Also ich hatte eine Struktur, dann ich und dann kam die Abteilungsleiter, dann kam die Teamleiter. Und wir haben zum Beispiel die Meetings weitestgehend immer zusammen gemacht. Ja, also natürlich haben wir uns auch mal im kleinen Rahmen getroffen. Man kann nicht immer alles teilen. Es gibt natürlich auch Dinge, die man im kleinen Rahmen besprechen muss. Aber ich habe wirklich versucht, so oft wie möglich mit allen zusammenzusitzen, transparent wie möglich zu sein. Ich habe alle 3 Monate immer ein Town Hall mit allen Mitarbeiterinnen gemacht. Immer face-to-face. Also das war mir auch wichtig, nicht nur, dass man sich nur über einen PC sieht, über einen Desktop, sondern dass man einfach wirklich immer sagt, ey, ich stehe hier, ihr könnt mich sehen, ihr könnt mit mir reden, wir können danach einen Kaffee trinken. Ich habe immer darüber geredet, was sind unsere Ziele, wo stehen wir, wo können wir besser werden, was lief schlecht. Und ich glaube, dass mich das hoffentlich immer auch ein Stück menschlicher gemacht hat. Weil man, das ist schon, das muss ich auch sagen, Führung bedeutet immer ein Stück mehr Einsamkeit. Das ist wirklich so. Je höher du kommst, umso weniger gehen die Leute mit dem Mittagessen. Also ich meine, ich war ja auch mal Mitarbeiter, ganz normal mittendrin und da war es immer lustig, man hat alles gemeinsam gemacht, aber je höher ich gekommen bin, entstehen Barrieren. Die aufzubrechen ist nicht einfach, ist mir auch nicht an allen Stellen gelungen, das ist einfach so, aber ich glaube, damit muss man umgehen lernen und was ich auch noch gelernt habe und das würde ich auch total gerne an allen mitgeben, man kann es nicht allen recht machen. Das wird nicht klappen, es geht nicht, dafür gibt es viel zu viele Individuen und deshalb ist es umso wichtiger, dass man selbst bleibt, das dann authentisch ist. Und das bin ich. Ich sage auch ganz klar, wenn mir mal was nicht gefällt, ich komme auch aus Berlin, wir sind ja manchmal ein bisschen zu direkt, dann bin ich auch noch ein bisschen netter manchmal zu sein. So. Aber das ist auch definitiv mein Leadership-Style, auch zu sagen, das fand ich jetzt nicht gut und da sollte man auch mal weitermachen. Und Loyalität ist mir zum Beispiel unglaublich wichtig. Das sage ich auch immer in jedem Gespräch, wenn ich neue Leute kennenlerne oder so, dass das eins der wichtigsten Dinge ist, dass man loyal sein sollte zueinander, dass man sich voneinander stellt. Ich passe auf euch auf, aber ihr müsst auch auf mich aufpassen. Und ja. Ich glaube, dass ich das bisher ganz gut geschafft habe, ein tolles Teamgefühl zu entwickeln. Zumindest waren bei Voting hier ziemlich viele Leute ganz schön traurig, dass ich gehe.
Das glaube ich. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, also auch diese verschiedenen Aspekte. Ich bin nämlich zum Beispiel, würde ich sagen, von meiner Leadership-Erfahrung bisher immer eher der Micromanager. Ich kann nicht so gut loslassen. Das ist etwas, woran ich immer arbeiten muss. Aber nehme ich auf jeden Fall dann für mich auch nochmal mit. Kurze Unterbrechung von mir. Denkt an unsere Spotify-Umfrage zur Folge. Jetzt aber weiter zum Gespräch. Immer wenn ich auch ganz viel mit meinen Freundinnen oder anderen Studierenden spreche, die bekommen natürlich auch Feedback so bei der Arbeit und so. Und häufig bekommen natürlich auch die Frauen so, ja, du musst, keine Ahnung, Forscher sein oder musst mehr Ellbogen rausholen oder so. Und die sagen immer so, oh, damit verbiege ich mich total, weil das ist gar nicht so mein Stil irgendwie. Und dann bin ich ja nachher nur so wie meine männlichen Kollegen, in Anführungszeichen. Und da will ich gar nicht hin, eigentlich. Ja, und deswegen eigentlich voll schön, dass du sagst, so lasst euch da nicht verbiegen, bleibt ihr selbst.
Das finde ich auch wirklich wichtig, ne? Also, weil egal wie wir es machen, ist jetzt ein bisschen jetzt verallgemeiner ich, ne, Frau, Mann, aber egal wie die Frauen wir es machen, wir machen es aus den Augen der Männer ganz oft sowieso falsch, ne? Sind wir zu schnell und so, dann, ne, oh, die ist ja immer so pushy, ne, sind wir lauter, dann sind wir zickig. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, einfach mal selbst zu bleiben. Ich glaube, das ist wirklich das, was mich auch dahin gebracht hat, auch jetzt in meiner neuen Rolle bei Carrier hat man mich auch genau deshalb eingestellt, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich in der Lage bin, Organisationen zu formen, weil ich so bin, weil ich es schaffe, Leute zusammenzubringen, weil ich zuhören kann und weil ich daraus auch meine Schlüsse ziehe. Und ich finde es so wichtig und vielleicht können wir den Dreh ja auch nochmal machen, dass Teams einfach auch wirklich divers sind. Also reine Frauenteams sind echt anstrengend. Ja, ich bin mir der Citybank gegangen, wenn ein reines Frauenteam war und reine Männerteams sind vielleicht lustig in sich, aber ganz oft eben dann auch nicht ganz so erfolgreich, weil ihnen einfach auch was fehlt. Und ich glaube, diese gesunde Mischung, wir haben wirklich verschiedenste Teams und damit meine ich jetzt nicht nur Mann, Frau, sondern gerne auch, ne, aus anderen Kulturen und das ist einfach so super wichtig, weil jeder kann was reinbringen und es ist ja nun auch wissenschaftlich bewiesen, dass diverse Teams einfach viel erfolgreicher sind und ich bin echt ein Fan davon. Ich habe auch bei mir in der IT ganz, ganz viel verändert. Also wir hatten wirklich eine geringe Frauenquote. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre war jede zweite Einstellung eine Frau. Das darfst du aber nur, wenn du Regeln vorgibst. Ne? Also wenn mir war eben zum Beispiel die Regel, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jede Führungsposition nur mal einen Mann und eine Frau die CVs sehen. Ich möchte da mitentscheiden dürfen. Und da haben sich meine Männer echt schwer getan. Die haben gesagt, ja, aber ich finde ja niemanden. Das ist ja nicht so einfach. Und da denke ich, naja, natürlich ist es nicht einfach, aber wenn du dir Mühe gibst und in deinem Netzwerk forschst und wenn du auf Veranstaltungen gehst und vielleicht auch mit Frauen redest und sagst, hey, hast du nicht vielleicht Bock zu wechseln? Und so tue ich das auch. Also ich gehe explizit auf Veranstaltungen, wenn ich freie Stellen habe und gucke mir die Frauen da an und sage, oh Mensch, die finden jetzt aber auch ganz toll, hast du nicht Bock auf eine neue Herausforderung? Und die können ja immer noch Nein sagen.
Ja.
Also und ich glaube, dass wir, dass auch das vor allem eine Aufgabe von Männern ist, zu verstehen und zu erkennen, dass echt diverse Teams so viel toller sind, dass sie so viel mehr Input geben und Output vor allem auch generieren. Also ich merke einfach, wie schön das ist, in gemixten Teams zu arbeiten und das kann ich wirklich nur jedem mitgeben, dass man da explizit drauf achten muss und dass das eine Aufgabe ist, dass nicht von alleine kommt. Also ich glaube, ich habe einen Vorteil, ich bin eine Frau, Frauen ziehen Frauen an, das ist gut, ja, das habe ich gemerkt. Also ich bin in der Lage, wenn ich mit Frauen rede, auch zu sagen, ey, pass auf, ich bin jetzt CIO. Und ich kann dir sagen, ich kann was bewegen. Und wenn du zu mir kommst, dann können wir gemeinsam was bewegen. Und das meine ich ja auch so. Das sage ich ja nicht nur so, sondern das ist so. Wir können super viel bewegen, wenn wir gemeinsam arbeiten.
Ja, das merken wir auch immer, ne? Frauen ziehen andere Frauen an. Und ja, Frauen für die IT oder für IT-Rollen zu begeistern und anzuziehen, ist eine Aufgabe. Wenn es so leicht wäre, dann würden sie alle machen und dann hätten wir alle kein Problem.
Das stimmt.
Deswegen, ja.
Aber deswegen reden wir ja auch, ne? Also
genau.
Ich würde mir auch viel wünschen, also wer auch immer diesen Podcast hört, traut euch. Also ich habe keine Ahnung von IT gehabt, das habe ich am Anfang gesagt. Ich musste mich da echt reinfuchsen. Ich hatte aber unwahrscheinlich nette Kommilitonen, die auch immer bereit waren zu helfen. Und in meiner Rolle bin ich da auch echt reingewachsen. Und ich meine, ich mache das jetzt über 20 Jahre und ich bin wirklich happy. Ehrlich, es macht so einen Spaß und ich kann das jedem an die Hand geben. Und wenn jemand Bock hat, aber unentschlossen ist, dann darf er sich auch echt gerne bei mir melden und auch mal nach Tipps fragen. Ich stehe da echt gerne zur Verfügung, weil ich mir wirklich wünsche, dass wir mehr Frauen in die IT kriegen.
Ja, das geben wir auf jeden Fall gerne so weiter und verlinken sonst einfach dein LinkedIn-Profil in der Folge. Dann können die da die Mädels sich bei dir melden, wenn es Fragen oder ja sonstiges gibt. Ansonsten, gab es denn bei dir auch Barrieren, die du gemerkt hast? Also auch wenn du in so männerdominierten Branchen, gerade wie Automotive oder auch Infrastruktur, ist ja meistens auch immer noch ein sehr männerdominiertes Feld.
Absolut, ja.
Gab's da Barrieren und hast du da vielleicht Tipps, wie man damit umgehen kann?
Klar, es gab viele Barrieren in meinem Arbeitsleben. Ich habe darüber übrigens auch einen Vortrag gehalten auf den Hamburger Strategietagen, wie schwer es war, als CIO oder zur CIO zu werden. Also ich glaube, die erste Barriere war meine Schwangerschaft. Ne? Also es war das erste, wo ich so dachte, oh, ich komme wieder und habe keinen Job. Krass, jetzt soll ich nur noch Projektleiterin werden. Ich war Abteilungsleiterin, was ist denn so los? Und sich dann aber eben nicht zu verstecken und zu sagen, okay, dann mache ich halt Projektleiterin, sondern auch ganz proaktiv zu sagen, nee, das ist nicht das, was wir ausgemacht haben. Und sich zusammenzusetzen und zu gucken, was kann es für Lösungen geben. Und ich wäre auch gegangen, wenn sie mir keinen vernünftigen Job angeboten hätten. Und ich glaube, dieses Gehen ist ganz wichtig, dieses Wissen darum, dass man immer etwas anderes machen kann, dass man nicht bleiben muss. Und das gilt eben zum Beispiel dafür, wenn Männer Chefs einen schlecht behandeln, dann kann man das tun. Man kann für sich entscheiden, das ist nicht die Person, mit der ich zusammenarbeiten will. Das habe ich in meinem Leben auch getan. Ich habe Entscheidungen getroffen aufgrund dessen, dass ich das Gefühl hatte, man erkennt meine Leistung nicht so an, wie man sie aber erkennen müsste. Und ich habe natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Infrastruktur sagst, Infrastruktur ist immer echt ein eigenes Ding, ist ganz schwierig. Der Vorteil bei mir ist, das wurden jetzt meine Infrastruktur-Jungs so und sagen, ja, jetzt redet sie wieder. Ich verstehe die schon ganz schön gut, auch wenn die immer glauben, ich habe die nicht verstanden, ich komme aus der Infrastruktur. Und ganz oft wird man als Frau wirklich auch abgetan. Ne? Also ich möchte auch gerne noch ein kleines Beispiel bringen, damit auch jeder sieht, wie schwer es auch immer noch für mich ist. Also als ich jetzt mein Antrittsgespräch quasi vor Carriot hätte, vor allem meinen vielen Mitarbeiterinnen, mehr Mitarbeiter als meine Linnen, aber habe ich im Vorfeld auch einmal gefragt, was gibt es denn so für Fragen an mich? Und dann kam vor allem eben auch, dass ich mein technisches Skillset doch nochmal tiefer legen sollte. Und ich dachte so, da war ich wirklich überrascht, weil ich meine, ich arbeite seit über 20 Jahren in der IT und davon mindestens mehr als die Hälfte in der Infrastruktur. Das heißt, eigentlich kannst du mir nichts erzählen, was ich nicht weiß. Und ich habe auch ganz oft Changes gesagt, die machen wir nicht, die sind zu gefährlich, weil ich die schon an anderer Stelle gemacht habe und weiß, dass die gegen die Wand laufen und wir müssen es vorher nochmal prüfen. Und dass dann eben Leute sich wirklich hinstellen und sagen, ja, irgendwie glauben wir ja gar nicht, dass sie genug Skillset hat, IT-Skillset, um das hier zu machen. Da war ich auch richtig so im ersten Moment auch sauer und im zweiten Moment halt gedacht, nee, brauchst ja nicht sein, du weißt ja, dass du es kannst. Und ich habe aber auch sehr klar in dem Gespräch gesagt, dass ich, was ich alles mitbringe und dass ich mir aber zum Beispiel sicher bin, dass er nicht ein Mann gewesen wäre, mir niemals diese Frage gestellt worden wäre. Und das ist echt traurig. Und ich finde, wir müssen irgendwann dahin kommen. Und deshalb rede ich mit dir und ich rede auch mit anderen. Ich bin auch ganz offen, dass das aufhört. Nur weil ich eine Frau bin, bin ich nicht schlechter oder weniger Erfahrung. Und als CIO machst du übrigens viel, viel mehr als Infrastruktur, ja? Du machst Strategien, du musst Cost-Controlling betreiben, du musst ein richtiges Ressourcenmanagement können, du musst priorisieren können, du musst Entscheidungen treffen. Und das ist so viel mehr als pure Infrastruktur. Und das habe ich denen auch mitgegeben. Und ich hoffe, dass sie das auch verstehen und verstanden haben. Und ich finde das wirklich schade, dass wir Frauen oft doch noch reduziert werden.
Vielleicht da auch noch ein ganz konkretes Beispiel, weil ich das gerade mit Freundinnen auch am Wochenende diskutiert habe, weil natürlich viele meiner Kommilitonen und Freundinnen arbeiten auch im IT-Bereich und häufig sind wir doch noch nach wie vor auch die einzige Frau dann im Team. Und dann sind das so typische, sag ich mal, Meeting-Situationen und wir kommen ins Meeting und dann wird so das Thema gewechselt, weil wir als Frau können ja nicht mitreden, so. Hast du da einen Tipp, wie man da irgendwie cool drauf reagieren kann, irgendwie einen Spruch oder irgendwie, weil wir sind da noch nicht so auf die richtige Lösung gekommen, wie man da am besten reagiert?
Ja, die Lösung habe ich immer noch nicht. Aber was ich halt für mich gelernt habe, ist, dass mich das nicht mehr tangiert. Also okay. Es ist einfach so, ich komme mal oben den Hauptes in den Raum, am besten noch einen Schritt schneller, ne, so ein bisschen deutlicher, hier bin ich, let's go. Und weiß ich nicht, vielleicht müsst ihr euch in dem Moment doch einfach denken, du, die haben jetzt gerade eigentlich nur über Fußball geredet und gar nicht über Arbeit oder so. Und damit habe ich aufgehört. Ich habe auch aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, was die Männer über mich denken.
Ja.
Ich bin einfach jetzt auch in so einer Phase meines Lebens, wo das einfach auch nicht mehr wichtig ist, weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wofür ich geholt wurde und ich weiß, wofür ich stehe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich glaube, ne, wenn man jünger ist, das versuche ich euch ja gerade zu erklären, dass das ein Weg, und ich war auch oft wirklich unsicher, aber ich bin überhaupt nicht mehr unsicher, weil ich einfach so viel Erfahrung habe und selbst wenn ich mal eine falsche Entscheidung treffe, so what? Dann drehe ich sie um, genau, und dann machen wir was Neues draus. Also da bin ich mittlerweile wirklich entspannt.
Ja, sehr schön zu hören. Müssen wir dann wahrscheinlich auch für uns einfach noch mitnehmen und sozusagen da einfach noch gelassener und cooler reagieren bei solchen Situationen. Aber es kommt halt auch immer mal wieder vor.
Na klar.
Aber ja, wie du schon sagst, ich hatte bisher auch eigentlich vor allem auch positive Erfahrungen, gerade auch mit Entwicklern, die halt voll sich Zeit genommen haben und mir alles erklärt haben, was ich vielleicht selber irgendwie noch nicht in der Uni oder so hatte. Weil häufig die, auch die männlichen Kollegen gerade sehr bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben.
Das kann ich wirklich teilen. Ja, ich hab meine Erfahrungen sind wirklich positiv mit. Und deshalb kann man auch mutig sein und auch mal nachfragen. Es ist gut, dass wir Frauen können ja nachfragen. Wir machen das ja. Wir gehen auch mal. So habe ich nicht verstanden. Kannst du es nochmal erzählen?
Ja, sehr gut. Vielleicht als letzte Frage, auch weil die Automotive-Branche ja auch immer noch sehr, sehr männerdominiert ist. Was ist so das größte Missverständnis, was du vielleicht immer so entgegengebracht bekommst, wenn du sagst, dass du im Automotive-Bereich arbeitest, was du vielleicht jetzt hier nochmal aufheben kannst und vielleicht auch für die Frauen sozusagen noch attraktiver machen kannst, dass auch IT im Automotive-Bereich vielleicht einen Weg sein kann?
Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise begegnet mir da gar nicht so viel. Ich glaube, ich hatte das eher, also bei VTG, also so Eisenbahn, also Güterwaggon war dann eher schon so, dass die Leute eher so, aber in der Automobilbranche ist es doch oft so, dass da die klugen Köpfe hinter gewissen Dingen ja doch mittlerweile viele Frauen sind. Mhm. Ne? Also es gibt mittlerweile doch weibliche CEOs, es gibt auch bei uns in der VW-Gruppe, Hauke ist ja auch eine Frau, die ist im Vorstand für VW als IT-Nerin. Also daher, ich habe das Gefühl, dass da eher schon ein bisschen Bewegung war und dass man sich bemüht, da auch Frauen reinzulassen. Und ich finde gerade so, wenn es um Designs geht oder um Marketing, ne, da sind die Frauen ja schon gut vertreten, jetzt in der Technik nicht vielleicht ganz so viel, ob du, wie gesagt, ne, ein paar gibt es schon. Mir begegnet da gar nicht so viel Negatives oder irgendwas, wo ich denke, da muss ich nochmal ran und das aufklären.
Na, guck mal, das war jetzt mein Missverständnis.
Die ich hatte bei mir, ne?
Ja, genau, dass ich sozusagen noch dieses Bild hatte.
Ja, vielleicht, guck mal. Ja.
Genau. Sehr schön, guck mal. Ja, zum Schluss, willst du noch irgendwas an unsere Community weitergeben, was du so aus deinen ganzen Stationen, wir haben ja jetzt auch schon echt viele Learnings irgendwie mitnehmen dürfen, aber was ist so das Letzte, was du noch an die Zielgruppe weitergeben willst, die vielleicht noch am Berufsstart steht?
Ja, mache ich sehr gerne und also ich hatte, wie gesagt, hatte schon mal einen Vortrag auch dazu gehalten und halte den auch regelmäßig, wenn es darum geht, eben einmal die Frauen, also für die CEOs, die CIOs haben wollen, weiblich sind, aber eben auch für die Frauen, die gerne in CIO-Rollen gehen wollen, hatte ich so ein paar Key-Messages eben, die ich gerne mitgebe. Und für die Frauen ist es eben ganz klar, seid mutig, traut euch ruhig, es kann gar nicht viel passieren. Das Zweite ist, dass man auch mal Nein sagen darf. Also ich meine, früher oder später werden die meisten Frauen auch zum Beispiel Mütter und haben es manchmal auch ein bisschen schwer, in der Work-Life-Balance die Zeit aufzubringen. Und wozu wir oft neigen, ist dann, weil wir eine Frau sind und weil wir eben beweisen wollen, dass wir es hinkriegen, dann doch noch Dinge zu machen, für die wir eigentlich gar keine Zeit mehr hätten. Und ich glaube, das ist eben auch nicht richtig. Wir müssen auch mal Nein sagen können. Mhm. Und das habe ich relativ schnell gelernt, zu sagen, das ist zu viel, das kann ich nicht mehr. Und es wurde vollkommen akzeptiert, und dass man eben auch seinen eigenen Weg geht, dass man einfach dann auch sagt, das schaffe ich noch, das schaffe ich nicht mehr. Dass man auf jeden Fall, und das ist echt wichtig, verkauft euch nicht unter Wert. Ich habe so viele Jobs angenommen, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, dass die Männer um mich herum mehr Geld verdient haben als ich. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und deshalb bin ich jetzt zum Beispiel auch, jetzt lobe ich mich selber mal. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kontrolliere regelmäßig alle Gehälter. Und als ich bei Protégé angefangen habe, habe ich dafür gesorgt, dass wir alle ungefähr ähnliche Levels auf diesen Levels haben. Ne? Also das war mir ganz wichtig zu gucken, egal ob Mann oder Frau, dass wir ähnliche Gehälter haben. Und das finde ich zum Beispiel auch super wichtig. Und dass man da sich mit beschäftigt. Also ich hab früher auch regelmäßig Gespräche mit Frauen, wo ich dann feststelle, die haben dann einfach gesagt, ja, ist okay, es reicht so. Und dann habe ich gefragt, ist das denn das, was du erwartet hast? Und dann kommt die Antwort, ach, ich hatte mir gar keine Gedanken gemacht, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das schon fair wird. Und das Leben ist nicht fair. Ich möchte das nochmal sehr klar sagen, das Leben ist nicht fair und ihr müsst euch damit beschäftigen. Und ich möchte einfach auch, dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer, weil wir arbeiten genauso viel. Oder vielleicht manchmal eben ja sogar mehr, dieses Quäntchen, weil wir beweisen wollen, dass wir das schaffen. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, dass ihr Frauen euch echt Gedanken darüber macht, was ihr verdienen wollt und euch umhört. Und meinetwegen, schreibt mich an. Ich bin da auch gerne bereit, in Gespräche einzusteigen mit euch, um da zu gucken, was ist ein gutes Level. Und dann hätte ich aber auch auf jeden Fall noch das Thema mit dem Coach. Holt euch einen Mentor, holt euch einen Coach. Ja, das sind genau die Gespräche, die man nämlich manchmal mit seinem Chef nicht mehr führen kann. Ne? Wenn es darum geht, vielleicht war der Chef ja auch noch nicht gut genug oder hat mal Dinge gesagt, die einen beschäftigen. Und dass man dann sagt, ich habe jemanden an der Hand, mit dem ich Themen durchdiskutieren kann, das finde ich super wichtig, weil es bringt einen wirklich weiter. Setzt euch selber Ziele, wo wollt ihr hin? Und versteckt euch auf keinen Fall. Also wir Frauen müssen uns nicht verstecken. Und das ist nicht das, was du meinst mit diesen im Raum, dann werden alle schon sofort erhobenen Hauptes, geht ihr auf euren Platz und am besten auf einen Platz, wo euch jeder sieht. Punkt. So. Und ich glaube einfach, dass wir damit aufhören müssen. Wie oft sind die Männer um mich herum gefragt worden, was macht ihr? Ja, cool. Und dann als letztes werde ich gefragt, und was machst eigentlich du? Und dann sage ich, ja, ich leite die Bühne hier. Und dann waren Blicke immer so, ach so, oh. Ne, also es ist immer noch so. Und deshalb müssen wir Frauen viel mehr für uns selbst einstehen. Ganz wichtig.
Ja, vielen Dank für deine ganze Transparenz und deine ganzen Tipps, die wir heute mitnehmen durften. Und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Petra. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte auch wieder einiges lernen.
Sehr gerne, Lena. Schön, dass du mich gefragt hast. Und ich hoffe, dass ich nach draußen ein bisschen was mitgeben konnte.
Auf jeden Fall.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du bist begeistert von Videospielen und der E-Sports-Szene? Du möchtest die Technologie hinter großen E-Sports-Events entwickeln und betreuen? Du interessierst dich für die Optimierung von Gaming-Erlebnissen? Dann ist der Job der E-Sports-Technologin genau richtig für dich. E-Sports-Technologinnen sorgen dafür, dass die technische Infrastruktur für E-Sports-Events reibungslos funktioniert. Du entwickelst und wartest die Hardware, Software und Netzwerke, die für professionelle Gaming-Turniere benötigt werden. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du planst und richtest die technische Ausstattung für E-Sports-Events ein, betreust die Netzwerke und stellst sicher, dass alle Systeme während der Events reibungslos funktionieren. Die Zukunft in diesem Bereich umfasst die Entwicklung von VR- und AR-Technologien für interaktive Spielerlebnisse und die Optimierung von Streaming-Technologien für globale Zuschauer. Falls du Fragen hast, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Das war's für heute mit IT-Girls Talk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ganz besonders an Petra für das offene und inspirierende Gespräch. Ich hoffe, dass ihr genauso viel aus dieser Folge mitnehmen konntet wie ich. Sei es in Sachen Karriereplanung, Leadership oder einfach nur den Mut, euren eigenen Weg zu gehen. Wenn ihr Fragen habt oder tiefer in die Themen eintauchen wollt, vernetzt euch auch gerne mit unseren Gästen bei LinkedIn. Vergesst nicht, den IT-Girls Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal und seid mutig. Eure Lena.